Wie geht's euch, Leute? Ich persönlich bin so aufgetankt, ist so intensiv zu hören, wie Gott wirkt. Und ich habe schon gedacht, jetzt lässt du doch die Predigt einfach weg. Und dann dachte ich, nee, ich glaube, wir binden den Sack noch zusammen zu. Und wir hatten letztes Mal Paulus mitten in seiner Predigt unterbrochen einfach. Kenne ich die Präsentation? Er ist in Antiochia in Pisidien und erzählt da, gibt die gute Nachricht weiter. Und da wollen wir noch mal kurz weitermachen und damit den Sack zubinden. Und Paulus gibt die gute Nachricht weiter. Und weil das unser Auftrag ist, heißt das Thema heute mit Paulus die gute Nachricht weitergeben. Und ich finde es extrem spannend, wie dieser radikale Rabbi von Gott so krass verändert wurde. Eine Botschaft der Gnade und des Glaubens hat er aufgenommen, die damals so radikal war. Für uns heute oft nicht mehr so, denn wir haben uns doch dran gewöhnt. Wir haben das so oft gehört und so oft wurde diese Botschaft auch weichgespült. Deshalb lass uns beten, dass wir ungefiltert hören, was Gott uns zum Schluss noch sagen will. Herr, ich danke dir für die starken Berichte, die wir eben gehört haben und danke für das auch, was Paulus erlebt hat. Herr, danke, dass du auch jetzt in uns noch weiter wirken willst. Amen. In Apostelgeschichte 13,16 beginnt Paulus mit seiner Predigt, hatten wir letztes Mal. Da zieht er so aus der Geschichte Israels und braucht nur 8 Verse, um dann auf Jesus zu kommen. Er startet bei Mose, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Dann kommt er in die Königsphase, erzählt von Saul über zu David, von David zu Jesus. Und das ist absolut wichtig für seine jüdischen Zuhörer, denn die müssen erkennen, ja, Jesus ist dieser von Gott versprochene Retter. Und er erfüllt die zentrale Voraussage des Alten Testaments. Er ist der Messias. Und ich weiß, nicht jeder von uns predigt, aber ich glaube, aus dieser Paulus-Predigt können wir noch 2, 3 wichtige Impulse für uns mitnehmen, was wir lernen, auch in Bezug auf das Ding, was wir mit Life on Stage jetzt aufziehen. Und für uns alle heißt ja der Auftrag, egal ob wir mal hier vorne stehen oder nicht, Auftrag mit Paulus, gute Nachricht weitergeben. Und das erste ist, der Paulus ist fest verwurzelt im Wort Gottes. Letztes Mal hatten wir diesen Werkzeugkasten, ihr erinnert euch noch daran, die Bibel, unser Werkzeugkasten und je mehr du da drin bist, desto mehr hast du in dir, hast du griffbereit, manche erinnern sich und damit können wir dann auch umgehen mit diesem Werkzeug, da kann Wunderbares entstehen. Und der Paulus, der gibt seinem jungen Mitarbeiter Timotheus einen Rat und der heißt, predige das Wort. Predige nicht das, wonach du dich gerade fühlst, predige nicht unbedingt das, was du denkst, nicht irgendwelche kleinen Weisheiten, sondern wenn du was sagen willst, dann das Wort. Dann das Wort Gottes. Es muss biblisch begründet sein. Und weil ich denke, das passt so ganz gut in unsere Zeit, wollen wir den Vers hier noch fertig lesen. Predige das Wort, tritt dafür ein, ob es erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige, und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Wir wollen uns nicht daran festbeißen, wo irgendwelche Prediger gehypt werden, die den Leuten nach dem Mund reden, sondern wir wollen positiv von Paulus lernen. Erstens, was wir sagen, das soll in Wort Gottes Wort gegründet sein. Und zweitens, was Paulus sagt, das dreht sich um ein Versprechen. Und das ist wichtig. Das Neue Testament, der neue Bund, der kommt nicht aus dem Nichts, sondern der ist angeknüpft an den ersten Bund, an den alten Bund. An das, was Gott im Alten Testament schon klar gemacht hatte. Die Versprechen daraus. Paulus redet hier also mit jüdischen Zuhörern und knüpft deswegen genau da an, womit sie sich beschäftigen. Er knüpft da an, womit sie sich beschäftigen. Da möchte ich auch was von lernen. Und Paulus zeigt ihnen, das Alte Testament, das ist erfüllt in Jesus. Und eines dieser alttestamentlichen Versprechen für das Volk Israel heißt, ihr werdet ein Licht für die Nationen sein. Und das ist einer der Gründe, wieso Gott Israel berufen hat. dass sie nicht nur für sich da sind, sondern dass sie ein Licht sind für den Rest der Welt. Das ist einer der Gründe, wieso Gott sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat, wieso er sie reingeholt hat in das neue versprochene Land, damit sie ein Licht für die anderen Völker sind, dass sie ihre Erfahrungen teilen, so wie einige von euch eben ihre Erfahrung geteilt haben, die Erfahrung mit Gott. Gott ist da, Gott ist real, er lebt und er ist gut. Und genau deshalb machen wir Live on Stage. Auch wir wollen dieses Licht, diese Hoffnung, dieses Leben weiter verbreiten, weitergeben. Leider hat sich Israel vor allem um sich selbst gedreht. Sie haben sich selbst als Gottes erwähltes Volk gesehen und die anderen irgendwie nicht. Und wenn ich das sage, dann sage ich das als ein Freund des jüdischen Volkes. Und wenn ich das sage, dann denke ich auch daran, dass wir Christen auch in der Gefahr stehen, Gemeinden in der Gefahr stehen, um uns selbst zu drehen. Wie muss der Gottesdienst sein, dass ich mich wohlfühle? Was muss in der Gemeinde laufen, dass ich möglichst viel mitnehmen kann? Aber Jesus macht klar, dass das nicht sein Plan war, indem er uns zeigt und vorlebt, ich bin das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt und in seinem Leben lebt er nicht für sich, dass er möglichst viel rausholen kann, sondern dass er möglichst viel von dem weitergeben kann, was Gott ihm gegeben hat. Er lebt es für die Menschen, die die gute Nachricht brauchen. Und auf diesen Jesus weist die Paulus-Predigt hin, wie jede Predigt auf Jesus hinweisen sollte. Und in 13,24 lesen wir Apostelgeschichte 13. Bevor Jesus auftrat, hat Johannes dem ganzen Volk Israel verkündet, lasst euch taufen und ändert euer Leben. Nächste Taufe steht an, Leute. Als Johannes am Ende seines Wirkens stand, sagte er zu den Leuten, was denkt ihr, wer ich bin? Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Der kommt nach mir. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen von den Füßen loszubinden. Brüder und Schwestern, ihr Nachkommen Abrahams. Seht ihr das, wie Paulus sich in der Synagoge anschaut und seine jüdischen Freunde anspricht, Brüder und Schwestern? Und dann, und auch ihr anderen, die an den Gott Israels glaubt. Die heidnischen Leute, die auch an Gott geglaubt haben, die saßen meistens eher so hinten. Dann spricht er die an. Und weiter geht's. Wir sind es. Wir sind es, denen Gott die Botschaft von dieser Rettung gesandt hat. Die Bewohner von Jerusalem und ihre führenden Männer haben nicht erkannt, wer Jesus war. Sie haben ihn zum Tod verurteilt. Dadurch haben sie die Ankündigungen der Propheten in Erfüllung gehen lassen, die an jedem Sabbat verlesen werden. Sie fanden nichts, wofür Jesus den Tod verdient hätte. Dennoch forderten sie von Pilatus seine Hinrichtung. Damit hatten sie alles getan, was in der Heiligen Schrift über Jesus vorhergesagt war. Danach nahmen sie ihn vom Holzbalken ab und legten ihn ins Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Viele Tage lang zeigte sich Jesus denen, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem gezogen waren. Das sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. So verkünden wir euch nun die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Das Evangelium ist die Botschaft, übersetzt die gute Nachricht. Und Evangelium weitersagen heißt dann logisch, gute Nachricht weitersagen. Und wenn ich jetzt von Jesus, wenn ich von meinem Glauben rede, dann will ich mich fragen, kommt da gute Nachricht rüber? Gute Nachricht, innerlich, inhaltlich und äußerlich ist das eine gute Nachricht. Und ich fand das, was ihr hier vorne eben erzählt habt, wow, was für eine gute Nachricht in euren Situationen damals und heute. Zeigt, dass Gott gut ist und dass Gott groß ist. Vers 32. So verkünden wir euch nun die gute Nachricht, was Gott unseren Vorfahren versprochen hat. Das hat er in Erfüllung gehen lassen, und zwar für uns, ihre Nachkommen. Er hat Jesus von den Toten auferweckt, wie es ja auch im zweiten Psalm steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und nicht zugelassen, dass sein Körper verwest. Davon hatte Gott gesprochen, als er sagte, ich will euch die unvergänglichen Güter schenken, die ich David versprochen habe. Darum heißt es auch an anderer Stelle, du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Eine Ankündigung auf die Auferstehung. Die gute Nachricht spricht immer von der Auferstehung von Jesus, dass Jesus lebt. David starb nach Gottes Willen, nachdem er sein Leben lang den Menschen seiner Generation gedient hatte. Er wurde bei seinen Vorfahren bestattet und sein Körper verweste. Aber derjenige, den Gott auferweckt hat, dessen Leib verweste nicht. Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen. Durch Jesus wird euch die Vergebung eurer Sünden angeboten. Das Gesetz des Mose hatte nicht die Kraft, euch vor Gott gerecht zu machen. Interessant, die gute Nachricht spricht von der Auferstehung. Sie spricht aber auch von Sünde. Ja, das Wort, was man nicht gar nicht mehr sagen darf. Das Problem, was Menschen von Gott trennt, diese Schuld. Und ja, ist es so wichtig, denn erst wenn wir das verstanden haben, dass wir dieses Problem haben, dass wir von Gott getrennt sind, erst dann kann die gute Nachricht für uns zur guten Nachricht werden. Erst dann können wir die Rettung in Anspruch nehmen. Vers 39. Aber durch Jesus wird jeder, der glaubt, vor Gott als gerecht dastehen. Das ist absolut erstaunlich. Die Gottesdienstbesucher, die sind erschüttert wegen dieser wenigen Worte. Jesus, der jüdische Messias, ist gestorben und er ist auferstanden. Und wenn du in ihn dein ganzes Vertrauen setzt, auf ihn dein Leben baust, dann wirst du gerettet. Jesus befreit euch von allem, was das von euch geliebte Mosesgesetz euch zeigt, euch aber nicht helfen konnte. Jesus befreit euch davon. Das war erschütternd für die Zuhörer damals, denn sie hatten auf das Mosegesetz gesetzt. Darin haben sie ihre Rettung gesehen. Und diese Gnaden, den Gnadenglauben, den Paulus hier in einem Satz zusammendampft. An anderer Stelle beschreibt er den im ganzen Buch, im Römerbrief. Oder auch im Galaterbrief sagt er viel zu dieser Gnadenrettung. Aber hier reicht ihm ein Satz. Und was er sagt, ja, das Gesetz ist gut. Es erfüllt seinen Zweck. Aber es kann nicht das leisten, was ihr von ihm erwartet. Und wisst ihr, warum das Gesetz gut ist? Weil es uns offenbart, Entschuldigung, dass wir dreckige Sünder sind. Dass wir vor Gott schuldig sind. Dass wir aus uns heraus nicht gerecht werden können. Das ist alles, was das Gesetz tun kann. Das Gesetz kann uns nicht reinigen. Es kann unsere Probleme nicht lösen. Aber die Wahrheit zeigen, das ist schon mal ein wichtiger Aspekt, eine wichtige Aufgabe, ein wichtiger Anfang. Seht ihr, das Gesetz ist wie ein Spiegel. Du schaust rein und denkst dir, Mensch, ich habe ein Problem. Ging mir neulich so. Ich habe in den Spiegel geschaut und gemerkt, oh, du hast echt ein Problem. Und dann habe ich einen Termin beim Friseur gemacht und ich glaube, inzwischen ist das Problem soweit beseitigt. Aber wenn ich sage, du böser Spiegel, du hilfst mir nicht. Ich sehe den Fehler beim Spiegel. Dann habe ich nicht verstanden, wofür das Ding da ist. Der Spiegel zeigt mir das Problem, aber er kann mein Problem nicht lösen. Und der Spiegel ist auch nicht das Problem, der macht seinen Job. Aber wenn ich den Spiegel dann nehme, um meinen Zustand zu verändern, das bringt nichts. Und den Spiegel wegwerfen, ist auch nicht die Lösung. Wenn ich also das Mosegesetz nehme, um meinen Zustand zu verändern, mich als Sünder zu verbessern oder so, das wird nicht funktionieren. Es zeigt mir meinen Zustand der Verlorenheit, der Sünde, der Getrenntheit von Gott. Und Paulus sagt im Römerbrief, ich würde meine Schuld und Sünde gar nicht erkennen, wenn ich das Gesetz nicht hätte, wenn es das Gesetz nicht gäbe. Ich hatte jetzt einen kleinen Ausflug mit euch zum Propheten Habakuk geplant, den haben wir mal gestrichen. Gut, und Paulus sagt im Galaterbrief, das Gesetz ist wie ein Lehrer, der uns zu Jesus führt. Denn sonst kann niemand helfen. Jesus kann. Das ist die gute Nachricht. Und Paulus spricht hier vom größten Problem aller Menschen. Der Sünde, der Schuld, der Trennung von Gott, der Trennung vom wahren Leben. Nochmal Vers 39, aber durch Jesus wird jeder, der glaubt, vor Gott als gerecht dastehen. Jeder, der glaubt. Und ich will das jetzt nicht in der Tiefe besprechen, aber vielleicht macht ihr euch hier eine Notiz in eurer Bibel oder in euer Smartphone. Römer 5, Vers 1. Schreibt das gerne mal rein. Da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Buchstabiert das gerne später nochmal durch. Nochmal 38. Das Gesetz des Mose hatte nicht die Kraft, euch vor Gott gerecht zu machen. Aber durch Jesus wird jeder, der glaubt, vor Gott als gerecht dastehen. Gebt also Acht, dass es nicht so kommt, wie es bei den Propheten vorhergesagt ist. Jetzt wird Paulus persönlich. Leute, es reicht nicht, der Predigt nickend zuzuhören. Das reicht nicht. Ist ganz höflich, aber nein, jeder entscheidet mit seinem Leben. Jeder entscheidet mit seinem Leben, auf welcher Seite er steht. Schaut her, ihr Spötter, wundert euch und geht zugrunde, denn in euren Tagen handle ich so, wie ihr es nicht erwartet. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man euch davon erzählen würde. Wow, interessantes Bibelzitat, mit dem Paulus hier offensichtlich seine Predigt beendet. Damit ich auch mit bald zum Beenden komme, hier wäre der Habakuk-Ausflug, den ich eben schon erwähnt hatte. Nur der eine Vers kurz, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Paulus hält den Zuhörern den bekannten Habakuk-Spiegel vor Augen. Ey, Leute, ihr müsst euch ändern oder ihr werdet zugrunde gehen. Wenn du dein Vertrauen ganz auf Jesus setzt, dann wirst du gerettet. Wenn nicht, dann wirst du gerichtet. Klare Aussage, zu der man noch viel sagen müsste, aber ihr wisst schon. Vers 42. Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, bat man sie, erzählt uns am nächsten Sabbat noch mehr von dieser Sache. Erzählt uns nächstes Mal mehr davon. Finde ich stark. Die Zuhörer sagen wörtlich, sie flehen oder sie betteln. Wir wollen noch mehr hören. Finde ich stark. Und ich habe allerhöchsten Respekt vor jedem, der Gottes Wort noch tiefer verstehen will, noch mehr in sein Herz, in sein Leben lassen will. Und diese Leute hier, die haben wirklich was verstanden. Was Gott uns durch Paulus sagen will, ist absolut wichtig. Sie merken, wir haben erst angefangen zu verstehen, wie das mit Gottes Gnade ist. Sonst haben wir doch so viel gehört, als Gläubiger darfst du das nicht tun und als Gläubiger musst du dies tun und das und das und das. Und jetzt kommt Paulus und sagt, alles, was du tun musst, ist, vertrau auf Jesus. Setz dein Leben auf Jesus Christus. Glaube an ihn. Du wirst gereinigt, gerechtfertigt, gerettet. Du musst nicht alles Mögliche tun und lassen, um bei Gott irgendwie Punkte zu sammeln. Nein. Und die Zuhörer sagen, davon wollen wir noch mehr hören. Wow. Als die Versammlung sich auflöste, folgten viele Juden Paulus und Barnabas. Dazu kamen Leute, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren. Die beiden sprachen ausführlich mit ihnen. Sie redeten ihnen zu, sich ganz auf die Gnade Gottes zu verlassen. Wörtlich, sie redeten ihnen zu, beharrlich bei Gottes Gnade zu bleiben. Beharrlich. Merkt ihr diese Spannung? Merkt ihr das Neue? Vorher, da hingen sie am Gesetz. Und jetzt sollen sie an der Gnade hängen. Achtung, das soll nicht heißen, dass Gottes Maßstäbe für Christen keine Rolle mehr spielen würden oder dass Sünde kein Ding wäre. Das haben wir kapiert. Aber neu ist die Perspektive der Gnade. Und der Zusammenhang dieser zwei Geschenke von Gott, die begeistert sie. Begeistert sie nicht ohne Grund. Und wer von etwas begeistert ist, der erzählt gern davon. So wie ihr sieben Leute eben bewegt, aber wie ich empfunden habe, gerne das erzählt hat, was Gott in eurem Leben getan hat. Wow. Und so erklärt es sich dann auch der nächste und der letzte Vers für uns für heute. Am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft vom Herrn zu hören. Wow, stelle ich mir unglaublich vor. Die Synagoge platzt aus allen Nähten. Wahrscheinlich musste man auch auf den Parkplatz ausweichen. Fast die ganze Stadt kommt zusammen. Da muss man schon das Kongresszentrum buchen, oder? Am besten gleich für 3 Tage. Und genau das haben wir gemacht. Weil wir glauben, Gottes Gnade, Gottes Geschenk ist so groß, dass man ruhig unverschämt dafür werben kann. Unverschämt zu diesem Gott einladen kann. Und wenn wir Gottes Gnade so Raum geben, in uns zu wirken, dass wir so begeistert davon berichten, wie ihr sieben Leute eben, ich glaube, dann kann das passieren, was wir hier sehen, fast die ganze Stadt kam. Wie wäre das, wenn fast ganz Steinheim zum Kongresszentrum kommt im November? Und ja, wenn Gottes Gnade, wenn wir Gottes Gnade Raum geben und wir alle können mit Paulus die gute Nachricht weitergeben, jeder auf seine Art und Weise. Und dann beten wir, dass das Kongresszentrum voll wird, weil Gott ist gute Nachricht, die beste Nachricht der Welt ist, das beste Geschenk, was es jemals gegeben hat. Wir beten, Herr, ich danke dir, dass du wirkst, dass du handelst, weil du lebst und weil du liebst. Danke, dass wir das erleben können für die sieben Lebensberichte, die wir eben gehört haben. Und dass wir es auch hier in deinem Wort sehen. Und wir bitten dich, dass wir das auch weitersehen und dass wir mit dazu beitragen können, dass auch noch mehr Menschen diese Hoffnung, dieses Leben in dir finden. In Jesu Namen. Amen.